Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Nicht nur Fan, sondern Nachfolger. Ein Deutschland-Fan hat berichtet, wie er zur WM unterwegs war. Er hat monatelang darauf geplant und geschaut, wie kann ich diese Reise gestalten durch ganz Nordamerika, weil er in verschiedensten Spielen dabei war. Er wollte natürlich auch im Finale dabei sein, auch wenn es Deutschland vielleicht nicht ganz gepackt hat. Aber er hat es mit vielen Planungen und natürlich vielen Flugreisen und Übernachtungen und so weiter geschafft. Das ist nur ein Fan. Und er hat am Ende auch nur 15.000 Euro ausgegeben dafür. Jetzt kommen wir mal zu uns. Ja, wenn das nur ein Fan ist, dann reden wir jetzt über uns, die Nachfolger. Wenn wir hier sagen, nur die Fans. Vielleicht steigt schon langsam die Angst bei euch. Es kommt so eine Predigt nach dem Sinne, wer es nicht ernst meint oder wer es wirklich ernst meint, der muss bluten, ja, der muss alles geben, der muss radikaler leben. Und ja, der Text hat es auch in sich. Da heißt dann, Jesus sagt, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich. Aber ich glaube, wir müssen noch mal genauer hinschauen, was Jesus damit meint, ja, was er, welchen Fokus er einnimmt und wo er sagt, ja, das heißt Nachfolge wirklich. Und ich kann schon mal ein bisschen Entlastung geben, ganz so radikal wird's nicht. Was heißt es aber eigentlich, Jesus nachzufolgen in unserer Zeit? Für dich, für mich, für uns ganz persönlich. Und ich lese uns mal den Abschnitt aus Matthäus 16, ab Vers 24. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer zu mir gehören will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sich aber zu mir bekennt und deshalb sein Leben verliert, wird es erhalten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Was kann ein Mensch einsetzen, um sein Leben dafür einzutauschen? Denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters wiederkommen. Dann wird er allen das geben, was sie für ihre Taten verdienen. Amen. Das sage ich euch, hier stehen einige, die werden nicht sterben, bis der Menschensohn kommt. Dann werden sie erleben, wie er seine Herrschaft in dieser Welt antritt. Der erste Punkt ist, Jesus schenkt wahres Leben. Und wenn wir drauf schauen, auf diesen Text, der viel auch zitiert wird oder gelesen wird und auch wahrscheinlich manche von euch gut kennen, zumindest Ausschnitte davon, dann ist immer so dieses Thema Kreuz im Fokus. Das Kreuz auf sich nehmen, die Nachfolge als etwas Großes, Herausforderndes. Und deswegen müssen wir das mal eingrenzen. Worum geht es im Kern Jesus? Und er sagt erstmal ganz am Anfang, wer sein Leben retten will. Und das ist dieser Anfang, der sagt, wer will? Eine freie Einladung. Und es ist was ganz Persönliches. Es geht um die Einzelperson, um dich, um mich. Die Frage, willst du? Willst du dein Leben retten? Willst du dein Leben in Fülle leben? Ein wahres Leben leben? Und das ist das Anliegen von Jesus. Und dann macht Jesus da eigentlich zwei Wege auf. Zwei einfache Wege, die also zum ersten Mal einfach aussehen. Und es geht da nicht nur darum, die Frage, ja, willst du dein Leben retten oder verlieren, mit der Perspektive auf die Ewigkeit, nur damit am Schluss das sicher ist, dass man bei Gott ankommt. Es geht auch um das Hier und Jetzt. Willst du das Leben retten im Jetzt oder verlieren? Vielleicht haben wir Menschen vor Augen, die ihr Leben hier jetzt schon verloren haben. Oder wir haben Menschen vor Augen, die ihr Leben jetzt schon gerettet haben, die jetzt schon in ihrem Leben stehen. Und wirklich stehen. Der Bibeltext macht eben diese zwei Optionen auf und sagt eben, es gibt von Jesus her zwei Ansätze, sich dieses Leben, das wahre Leben zu suchen, zu finden. Das Leben finden, sagt Jesus, es gibt zwei Möglichkeiten, erkämpfen oder empfangen. Und das Erkämpfen ist dieses alleine versuchen, das Leben ja zu bekommen, zu sagen, wer es retten will. Ja, der Wille ist beim Menschen da und er will es retten. Und dann sagt Jesus, du wirst es verlieren. Und auf der anderen Seite, wenn du es verlierst, wirst du es bekommen. Du wirst es finden. Du wirst es von Jesus erhalten. Und Jesus, wir gucken mal auf dieses Erkämpfen. Dieser Weg, der so zutiefst menschlich ist, den kennt Jesus. Den versteht Jesus, wie diese Welt eben tickt. Da heißt es, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Und hier steht, das Leben steht Seele im Urtext. Wenn er die Seele verliert, wenn die Seele verschmachtet, wenn das Leben eigentlich nicht mehr lebenswert ist. Und für Jesus ist ganz klar dieses Streben nach dem die Welt gewinnen, das ist da. Jesus weiß, der Mensch strebt immer nach diesem Ich will mehr. Jetzt erst war in der SZ ein Bericht von Simon Messner, der Sohn von Reinhold Messner, auch ein Extrembergsteiger und Sportler. Und er hat so gesagt, ich fand es wieder so bezeichnend, das Schwierigste am Bergsteigen ist aufzuhören, rechtzeitig aufzuhören. Weil sonst machst du immer weiter, bis du am Berg stirbst. Und das zeigt für mich so dieses menschliche immer mehr, immer weiter. Es ist nicht genug und unsere Seele kriegt nicht genug in dieser Welt. Unsere Seele sucht immer nach dem Mehr und deswegen leben wir vielleicht auch in Gesellschaften, wo riesen Burnout-Themen da sind, wo wir Self-Care ganz groß nehmen, wo wir ganze Zeit darauf achten und suchen den Weg nach dem Gipfel. Wo kann ich endlich Ruhe finden? Wo kann meine Seele ankommen? Wo kann ich das wahre Leben finden? Und Jesus sagt, du musst es aufgeben. Ich finde hier, Jesus, der durchschaut die ganzen Prinzipien der Lebensweisheiten, die es auf dieser Welt gibt. Ich finde, er erkennt die Situation, in der wir Menschen sind und sieht, wie die Menschen agieren und suchen und sagt, ich kann das nur entlarven und sagen, das ist es nicht. Ihr werdet daran scheitern. Was hilft es dir, die ganze Welt zu gewinnen? Wer sie gewinnt, wird nicht sein Leben finden. Dieses einfache Prinzip entlarvt Jesus und überwindet es. Verändert das komplett den Ansatz, wie man zum wahren Leben findet. Und das ist eben das Gottes Ziel. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Eben dieser Ansatz, der so für uns Menschen, würde ich mal sagen, so kontraintuitiv ist. Also von unserer Intention, von unserer Intuition, von dem, was wir sagen, wie finde ich ein wahres Leben, strebt das ab. Ist es das Gegenteil davon? Jesus sagt, die Welt, die läuft immer nach dem Gipfel. Aber wir sagen, und Jesus sagt, das ist nicht der richtige Weg. Das ist dein Streben. Aber du darfst es finden, indem du es verlierst. Das ist vielleicht die große Herausforderung, die wir auch immer wieder haben, selbst als Christen. Aber, und das möchte ich festhalten am Anfang. Gottes Wille ist, dass Menschen ihr wahres Leben finden. Dass ihre Seele wirklich ruhig wird. Dass wir in Einklang leben mit dem Schöpfer, mit dem Erfinder von uns, von der Welt. Dass wir in Harmonie leben damit, mit ihm. Und dass wir dieses Durchbrechen, dieses Streben nach dem Gipfel, das ist Gottes Ziel, in Einklang zu leben. Und jetzt wollen wir konkret werden. Die Frage, Jesus führt nicht meine Ideale. Weil, wenn wir in den Kontext reinschauen von dem Bibeltext, dann sehen wir, wie es selbst für einen super Jünger die Gefahr besteht, diesen menschlichen Weg zu gehen, nach dem Ideal zu streben, anstatt Jesus wirklich zu folgen. Es gab Petrus, der direkt vor diesem Text ein Bekenntnis ausspricht und sagt, Jesus, ich gehöre zu dir, du bist mein Herr. Und dann kommt es, dass Jesus sagt, das ist so der Weg Richtung Kreuz, Richtung Passion. Dann sagt Jesus, ich werde leiden und sterben und das wird mein Weg sein. Und Petrus, der springt auf und rennt hinein und sagt, auf keinen Fall, das kann dir nicht widerfahren. Das kann dir nicht so passieren, nicht so geschehen. Petrus springt auf und sagt, so nicht. Und wisst ihr, wie Jesus ihn nennt? Oder wie er seine Reaktion nennt? Wir würden ja sagen, das ist eine fromme Reaktion. Wir wollen Jesus schützen. Wir wollen den Messias retten. Und Jesus nennt das satanisch und menschlich. Wie Petrus reagiert. Weil es nicht der Weg Gottes ist. Petrus will doch nur nach seinem frommen Reflex den Messias retten. Er will das Beste für seinen Herrn. Aber das ist ein frommer, persönlicher Wille, ein menschlicher Wille, den er auf Jesus überstülpt. Und Jesus sagt, das ist nicht der Weg Gottes. Geh mir aus dem Weg. Das ist nicht richtig. Und Petrus macht da ganz klar ein Idealbild von dem Messias. Er hat eine Vorstellung in seinem Kopf, der Messias, der darf nicht leiden. Der darf auch nicht weg und der muss leben bleiben. Das ist seine ganz klare Vorstellung und er macht diese Vorstellung zu seinem Ideal. Zu seinem Bild, er sagt, so muss es sein und so ist es richtig. Und er fragt an der Stelle nicht danach, was ist eigentlich Gottes Wille? Was ist der Weg Gottes? Und Jesus löst es dann auf und sagt, nein, das ist menschlicher Wille, nicht göttlicher Wille. Und dann kommt dieser Text, den ich gerade gelesen habe. Da geht es um die Nachfolge. Was heißt es eigentlich, jetzt Jesus wirklich nachzufolgen? Was heißt es jetzt konkret? Und Jesus spricht es in meinem Sinne für alle Jünger, für uns und natürlich auch für Petrus. Um mal nochmal klarzustellen, um was geht es hier eigentlich? Um wie kannst du eigentlich nachfolgen? Und der Weg ist eben nicht, sich selbst diese Ideale zu schaffen und zu sagen, wenn wir das erreichen, dann sind wir gerettet. Sondern wenn wir Jesus folgen und unser Leben aufgeben, unsere Vorstellungen, dann sind wir gerettet. Ich mache es konkret, ich habe drei Beispiele mitgebracht. Zum Anfang ein Trikot, wie ein Fan mit Arjen Robben, wer ihn kennt vom FC Bayern. Manchmal hat man im Leben und wir Christen auch Ideale, Vorbilder. So ein Fußballspieler, vielleicht im Fußball sagt man, wenn ich so kicken könnte wie der, wenn ich so eine Trefferquote hätte, wenn ich so dribbeln könnte wie der. Und dann versucht man, dieses Ideal zu imitieren, zu kopieren und zu sagen, ich bin so wie der. Und man folgt dem Ideal und sagt, okay, ich will wie der sein, deswegen folge ich dem Ideal. Oder man sagt, wenn es nicht jetzt im Sport ist, man hat Ideale in seinem Leben im Sinne von, da gibt es dieses Leben, das gute Leben, das richtige Leben nach den Maßstäben, wie man sie heute so definiert. Und wenn ich diesen Maßstäben folge, diesen Idealen, dann mache ich alles richtig, dann erfülle ich das Ziel, und dann muss ich ja irgendwann Frieden finden in mir und mit mir. Und ich folge diesen Idealen. Und dabei merkt man dann vielleicht gar nicht, dass man sein Leben verliert an die Ideale, an das Vorbild. Und dass man nicht mehr fragt nach Gottes Willen. Selbst wenn es ein frommer Mensch ist, dem man folgt, dass man sagt, so, ich möchte gern so glauben wie die Person. Und man sagt am Ende eigentlich, ich mache daraus eine Idee, ein Prinzip, eine Vorstellung, so muss es sein. Letztlich macht man damit ein Gesetz und sagt, wenn es so ist, wenn jemand so lebt, dann folgt er wirklich Jesus. Und so muss ich sein, dann kann ich mir sicher sein, dass ich auf der richtigen Seite stehe. Aber folge ich dann Jesus oder folge ich nur den Prinzipien, der Vorstellung, den Vorbildern? Und Jesus sagt letztlich nein. Wir verlieren unser Ideal an das Vorbild, unsere Vorstellungen, unser Leben. Und das Zweite habe ich mitgebracht, eine Fernbedienung. Die soll dafür stehen, dass wir auch in einer Gesellschaft leben, die sagt, du sollst das Ding selber in der Hand haben. Es ist deine Verantwortung zu leben. Du sollst frei sein und ich bin so frei. Ich bin so frei, ich mache alles anders wie meine Eltern. Ich bin so frei, ich mache alles anders, wie die anderen Leute das sagen. Ich bin so frei, ich bin so frei. Und auch hier merkt man eigentlich, wenn man das durchschaut und wenn man dahinter schaut, gibt man sich eigentlich einer fremden Autorität aus. Man sagt, die Autorität ist die Unabhängigkeit. Mein dauerhaftes Streben nach, ich stehe im Mittelpunkt. Ich strebe danach, auf keinen Fall selbst fremdbestimmt zu sein, sondern nur noch selbstbestimmt zu sein. Zu sagen, ich lebe meinen Glauben, ich lebe das, was ich will. Ja? Und da verliert man wieder sein Leben an dieses Streben nach, ich bin so frei. Und noch ein ganz, ganz frommes am Ende. Ein Kühlpad oder wie es richtig heißt, ich musste es auch nachlesen, Kalt-Warm-Kompresse. Es gibt auch fromme Ideale im Sinne von, ich liebe es doch zu leiden. Das Ideal eines Christen ist, wenn er leidet. deswegen diese Kompresse, dass man immer das Leiden in den Fokus setzt oder sagt, ich bin so fromm, ich stehe so krass für meine Werte ein, dass ich so viel Hass darauf bekomme oder Kritik und ich liebe es und es ist für mich die Bestätigung dessen, dass ich wirklich wahrer Christ bin. Als Ideal. Und auch hier zu sagen, nee, das sind wieder die Prinzipien, die wir vielleicht selber aufstellen und sagen, ja, lebst du wirklich in der Nachfolge von Jesus? Oder ist es, dass man sagt, ich habe da so ein Ideal und dem folge ich nach. Das ist mir wichtiger. Das wird mir zum Gott. Dem folge ich nach. Alle Beispiele sind bewusst so gewählt auch, weil jedes Einzelne für sich ist nicht grundfalsch. Wenn wir sagen, ich folge jemanden, ich habe ein Vorbild und ich möchte so leben wie er oder glauben wie er, dann ist das erstmal nicht verkehrt. Nur wenn wir es in die Totale ziehen, wenn wir es in Extrem ziehen, wenn wir es als Grundsatz setzen für uns und anstelle von Jesus setzen, dann erleben wir, dass diese Dinge die Autorität über unser Leben haben, dass sie uns beherrschen, dass es unser Gott wird. Und Jesus durchschaut genau das. Und ist es nicht vielleicht auch die Herausforderung für dich mal, für mich mal, zu überlegen, was ist es? Nach was strebe ich? Welche Vorbilder habe ich in meinem Kopf? Das sind vielleicht ganz andere. Was ist dein Ideal, nachdem du sagst, danach lebe ich gerade? So sollte es eigentlich sein. Mein Leben läuft nicht alles rund. Und eigentlich hätte ich doch gern dieses eine Bild. So muss es sein. So ist es richtig. Und dann fühle ich mich vielleicht sicher. Dann fühle ich mich vielleicht wohl. Aber nachfolgen heißt, ich folge keinen Idealen, sondern Jesus. Und dieser Jesus, der lädt ein. Er lädt ein zu dieser Beziehung, zu dem, dass wir sagen, dass ich sage, ich klammere mich an diesen Jesus und ich folge ihm nach. Und es beginnt in dem Text, heißt es, wer sich zu mir bekennt und deshalb sein Leben verliert, wird es erhalten. Ich finde es so schön hier, weil es heißt, es beginnt mit dem Bekennen. Ein Einstehen zu sagen, okay, ich weiß, in dieser Welt wird mich immer irgendwas antreiben, beherrschen. Aber ich möchte mich unter Jesus stellen. Ein Bekenntnis heißt, ich stelle mich unter die Autorität von Jesus und unter die Maßstäbe von Jesus. Und daraus folgt, dass man deshalb sein Leben verliert. Und es meint, dieses Verlieren meint nicht, du musst deine Identität aufgeben. Es heißt vielmehr, du wirst deine Identität vor allem finden, weil du das wahre Leben im Verlieren findest. Deswegen sagt Jesus, bekennen. Dann wirst du dein wahres Leben finden in Jesus. Du wirst es erhalten. Das, was nach, das, nach dem man sich sehnt. Und dieses Bekenntnis, das steht im Mittelpunkt. Das steht als Ausdruck da, dass wir sagen, ich möchte genau dieses Bekenntnis tätigen. Und es geht ganz schlicht. Man sagt einfach, Jesus, ich möchte mit dir unterwegs sein und ich möchte genau diese Dinge, die ich hier dabei hatte, vielleicht sind es andere bei euch, die möchte ich bei Jesus mal wieder ganz neu ablegen. Zu sagen, ja, das treibt mich gerade an. Das ist mein Vorbild. Das ist mein Bestreben gerade. Das ist mein Idealbild für mein Leben und ich möchte es dir geben. Ich möchte es mal aus der Hand geben. Ich glaube nämlich, es ist wichtig, manche Dinge aus der Hand zu geben. Weil Jesus in uns in die Nachfolge hineinführt und dann uns manchmal ganz neue Dinge aufzeigt, die wirklich dran sind. Nicht die Dinge, die wir vor Augen haben, die dran sind. Denn diese ganze Selbsterkenntnis, das Profil, das wir leben, das, was wir uns vorstellen, es ist immer ein Geschenk, was Jesus uns machen kann. Wir werden es empfangen, erhalten. Und das müssen wir uns mal vor Augen führen. Ich darf erhalten. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt. Das vielleicht Schwierigere, Jesus führt mitten im Leiden. Und vielleicht kann man auch mal ergänzen, ins Leiden. Weil natürlich der Text weist diese Stück weit Härte für uns auf. Wir haben in unserem Text natürlich diese Thematik, das Kreuz auf sich nehmen. Und an Kreuz denken wir natürlich diesen Link zu Jesus. Was tat Jesus für dich, für uns? Er ist gestorben. Er hat sich aufgeopfert aus Liebe für uns Menschen. Das ist sein Bestreben gewesen. Und dann denkt man, muss ich genau das Gleiche tun? Wenn ich das Kreuz auf mich nehme, ist es mein Weg? Ist es mein Weg, diese radikale Nachfolge zu leben? Und ich merke, ich kann es nicht. Ich will es auch nicht. Es ist zu krass für mich. Es ist zu groß für mich. Und ich glaube auch, dass es gar nicht nötig ist. Denn letztlich sind wir nicht der Messias und werden es nie sein. Wir bleiben die Nachfolger. Und wir machen keinen Rollentausch. Ich werde nicht zum Trainer, wenn ich Spieler bin. Und so ist es hier zu verstehen. Wir bleiben Nachfolger. Der Messias, der geht seinen Weg. Und er hat einen Weg für uns, der vielleicht ins Leiden führt. Oder mitten im Leiden uns in der Nachfolge hält. Aber das bleibt. Ich habe viele Gedanken dazu, natürlich auch von Dietrich Bonhoeffer gelesen, der das Buch Nachfolge dazu auch geschrieben hat und das ausgelegt hat, den Text auch. Immer wieder auch ein empfehlenswertes Buch, aber auch ein bisschen anspruchsvoll. Er stellt aber genau die Frage, wie aber soll der Jünger wissen, was sein Kreuz ist? Also jetzt mal überlegen, was ist eigentlich mein Kreuz? Was ist dein Kreuz? Was tragen wir? Was ist die Aufgabe von uns zu tragen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind? Was bedeutet es dann, wenn ich zu Jesus das Bekenntnis ausgesprochen habe? Und Bonhoeffer antwortet direkt dahinterher, er wird es empfangen, wenn er in die Nachfolge des leidenden Herrn eintritt. Und hier folge ich genau diesem Punkt, ne? Es geht doch nicht um Prinzipien. So hast du zu leben, wenn du in der Nachfolge bist. Keine Ideale, keine krassen Vorbilder, kein Fahrplan. Das Gegenteil. Du wirst es empfangen. Und das Ende ist offen. Der Weg ist offen. Wir wissen den Weg gar nicht genau, den Jesus für uns vorgesehen hat. Es bleibt ein Stück weit im Dunkeln. Wir haben keinen Fahrplan, keinen Zielpunkt. Im Leben bei Gott schon, aber eben nicht, wie unser Weg im Detail aussehen wird. Wo unsere Ideale hinführen, das ist für uns klarer. Da haben wir einen klaren Blick drauf. Aber wo Jesus uns hinführt, das schafft eine gewisse Unsicherheit. Das schafft eine gewisse Verborgenheit. Es ist wie wenn man in den Nebel hineingeht und sagt, genau das ist der richtige Weg. Keiner von uns geht am liebsten in den Nebel und sieht nicht, wo es lang geht, wenn man beim Wandern ist zum Beispiel. Man will klare Sicht haben, oder? Aber Jesus sagt, das Kreuz auf sich zu nehmen, bedeutet auch, du gehst in den Nebel hinein. Aber Jesus geht mit dir. Und du kennst diesen Jesus. Und du weißt, dass dieser Jesus dich nicht falsch führt. Der Nachfolge bedeutet eben immer auch, man durchläuft Zeiten der Ungewissheit. Man durchläuft auch Zeiten des Leidens. Und das haben wir hier in dem Text auch ganz klar. Das Kreuz steht hier nicht drin, um einfach nur zu sagen, es ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Sondern für Jesus ist ganz klar, mit Jesus unterwegs zu sein, Teil davon ist immer auch Leiden. Es gibt Zeiten des Leidens, es gibt ja auch Lebenszeiten, die wirklich mit Leid erfüllt sind. Und das wahre, erfüllte Leben, das findet man mit Leiden. Oft in unseren Vorstellungen ist so, dass das geniale Leben, das beste Leben ist natürlich fern von Leid. Richtig, so denkt man. Für Jesus ist es aber, das gehört dazu. Es ist Teil davon. Aber das ist so vielleicht wieder dieser menschliche Weg, den wir angehen. Und Jesus sagt, nein, es gehört dazu. Ich habe wieder ein Beispiel dabei von Bonhoeffer. Er ist losgegangen in die USA und hatte die Möglichkeit, vor dem Krieg zu flüchten. Aus dem Zweiten Weltkrieg 1939. Und er ist in die USA gegangen, weil er Verbindungen hatte in die akademische Welt hinein. Er konnte Dozent sein an einem theologischen Seminar in den USA. Und es war sicher, natürlich dort drüben zu sein und nicht in Deutschland. Es war für ihn die Karte zum Leben, ja, zum Leben zurück. Ich werde nicht sterben, wenn ich dort bin. Und er hat dieses Ticket bekommen aufgrund von guten Beziehungen, die er hatte, und konnte dort Dozent sein. Und als er dort ist, in den USA, lehrt er, ist Dozent und er bekommt Gewissensbisse. Und er merkt, das ist nicht das Richtige. Am Schluss bleibt er nur 7-8 Wochen. Und kommt zurück nach Deutschland. Mit der Begründung, weil er sagt, ich möchte Verantwortung übernehmen. Es ist meine Aufgabe, dass ich zurückgehe in mein Heimatland und dort tätig bin, egal was kommt. Und ich will auch bereit sein, meinem Land zu helfen und auch einfach den Menschen zu helfen, aus denen ich komme, auch meiner Kirche, dass ich sie wieder aufbauen kann, wenn es dran ist. Ein Lebensweg, der wieder anspruchsvoll ist. Ein Bild, was ich vor Augen habe, ist es ein Vorbild? Wahrscheinlich schon, ja, so zu leben. Ich will damit aber jetzt nicht aufmachen, dieses Bild, das ist das Ideal und wir müssen alle nach diesem Ideal leben. Das wäre genau das, was ich gerade gepredigt habe, dass wir das nicht machen sollen. Bonhoeffer ist für mich nicht das Ideal. Ich muss nicht Bonhoeffer werden, genauso wie ich nicht Messias werden muss. Aber sein Weg zeigt mir, Jesus ging mit ihm einen persönlichen Weg, seinen Weg. Und er hat ihm den Weg gezeigt, nicht die Flucht aus dem Alltag heraus, nicht die Flucht aus der Verantwortung raus, nicht die Flucht aus der schweren Zeit heraus, sondern genau das Gegenteil. Hinein in die Verantwortlichkeit, hinein in auch das Leiden, was dann Folge davon war. Und das war sein Weg. Das war das Kreuz, das er auf sich genommen hat, weil er sich an Jesus klammert, weil er sagt, ich bin bei Jesus und ich kann nicht anders. Mein Gewissen sagt mir, ich muss zurück, ich muss Verantwortung übernehmen. Und machen wir das konkret für uns. Ich glaube nicht, dass wir diesen Idealen gleichziehen müssen, aber zu schauen, wo stellt dich Jesus hinein? Nachfolge bedeutet, du bist bei Jesus und er stellt dich vielleicht in Situationen, die nicht so ideal sind, die nicht so glatt sind. Das sind die Herausforderungen, die Leiden, die schon da sind. Und vielleicht ist es genau dieser Punkt, dass wir erkennen und sagen, Jesus stellt mich in das Leiden hinein, wo ich gerade drin bin. In die Herausforderungen, wo ich gerade drin bin. Und ja, ich will auch manchmal wegrennen davon. Aber das ist die Aufgabe, das Kreuz auf dich zu nehmen, zu sagen, ich darf mittendrin sein, in diesen Leiden. Das ist jetzt meine Aufgabe. In der Familie, bei der Arbeit, im Umfeld, in der Begleitung von anderen Menschen. Weil wir empfangen von diesem Jesus dieses wahre Leben und haben dann die Freiheit, genau in dieser Lage zu bleiben, in der wir sind. Oder in Verantwortlichkeiten hineinzugehen, wo wir hineingetragen werden von Jesus. Jemanden zu begleiten, eine Familie mitzubegleiten, da zu sein für jemanden, die Gemeinde zu stärken, dort hineinzugehen, wo Jesus mich ruft. Und dann erkenne ich auch diesen Weg Jesus, dass er mich genau dahin haben will, auch wenn nicht alles dann rosarot erscheint. Das ist für mich Nachfolge, das ist für mich Jesus folgen. Zum einen, erstens, Jesus schenkt dieses wahre Leben, nachdem wir uns alle sehen. Jesus führt anstatt meine Ideale, meine Vorbilder, und das zu kalibrieren. Und Jesus führt mitten im Leiden. Wir empfangen dieses wahre Leben auch im Leiden. Mittendrin. Jesus gibt uns da immer wieder ganz neu die Kraft, diesen Weg zu gehen, drin zu bleiben, in den Verantwortlichkeiten, in unserem Leben. Und nicht den Weg zu suchen, wo komme ich heraus? Das ist vielleicht dein Kreuz, das ist vielleicht mein Kreuz, unser Kreuz. Als Gemeinde, aber auch als Einzelperson. Wir hören jetzt ein paar Takte Musik und vielleicht geht man noch mal so durch die Punkte und kann sich noch mal auch die Frage stellen, wo folge ich Jesus? Was möchte ich ihm übergeben? Was möchte ich ihm bringen und sagen, jetzt Jesus, ich möchte dir folgen, nicht irgendwelchen Idealen. Ich bete. Jesus, du machst uns ein Riesenversprechen. Und ich bin so froh, dass ich bei dir sein darf, dass ich von dir das wahre Leben empfangen kann. Und ich möchte dich bitten, dass ich das erfahre, immer wieder neu. Und dass ich bitte dich, dass wir, das als Gemeinde und jeder, der hier ist, das empfangen kann. Dieses Leben von dir. Dass wir in deiner Gegenwart aufgehoben sind. Und dass wir wissen, da bin ich richtig. Dass wir das erfahren. Auch bei den Herausforderungen, in denen wir stecken. Bei den Schwierigkeiten, die wir erleben. Ich danke dir, dass du uns führst. Dass du derjenige bist, der uns durch diese Welt, durch die Komplexität hindurch begleitet. Danke, dass du da bist. Amen. Ja.